of Consumer Protection issued a warning today about a vicious new scam that robs elderly Americans of their Social Security payments by convincing them they are dead. Carter Anderson has more with a Fraud Watch special report.
Thanks, Andrea. If you're a senior, you need to be on the lookout for this latest scam. It begins with a letter claiming that the victim is dead and instructing the victim to reroute all Social Security checks to the U.S. Department for the Dead. But the letter is a fraud, and the address is actually a P.O. box set up by the scammer. Henrietta Mockery is one of the many victims bilked out of thousands of dollars.
I had been ill for a long time, and nobody had come to visit, so I thought, maybe I am dead. They asked me for all my information, or I would be buried in an unmarked grave.
After stealing their victims' checks, many scammers will pursue their victims' savings, as Henrietta's son Brian saw firsthand.
I realized that she hadn't called in a few months, so I figured I'd go check on her, see how she was. I found her stuffing her jewelry into an envelope, going on about how she was a skeleton now, and she had to make sure her body transfer went through.
It was only after Brian showed her that her breath left condensation on a mirror that Henrietta realized she was still alive. But by then, it was too late. She had lost almost everything.
Unbelievable that there are people out there preying on seniors' weaknesses like that.
It sure is, Andrea. But these scams are hard to stop because they keep evolving.
Sure.
For instance, a woman in Flagstaff, Arizona, was convinced she had been reincarnated as a cow.
Wow.
They even sent her a picture as proof and demanded that she meet them at a dairy farm with $2,500 in cash.
It's a shame.
But Andrea, by far the cruelest scammers I've seen are the ones who visit their victims' homes dressed as the grim specter of death.
Unbelievable.
This man stole from almost 100 seniors before the FBI finally tracked him down.
That is just terrible. Now, any last tips for our elderly viewers?
Sure, Andrea. As the Bureau of Consumer Protection warns, when someone tells you you're dead, don't believe them. When you actually die, you'll be gone forever, as if you've never even existed.
All right, thank you so much, Carter, for that very important report. Now, if you think you might be dead, log on to our website, onionnewsnetwork.com, to take our interactive Signs of Life quiz.
Nummer 247, VDSLS. Hallo und herzlich willkommen zum 247. Kompott, den ich am heutigen grauen, kühlen, aber ansonsten ganz harmlosen Freitag, dem 21. Januar 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 18.
Und das Intro habe ich vor Ewigkeit mal irgendwann aus den Onion News, Onion Radio News, beziehungsweise das war, glaube ich, irgendwie ein Video geklaut. Ja, so, heute gibt es wieder die gewohnte Dreiteilung mit zwei Teilen Politik, einem Teil Tech, Späß und allem, was da sonst noch so hingehört. Und der Titel, der kommt daher, dass in der vergangenen Woche Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die eigentlich erklärte Gegnerin der Vorratsdatenspeicherung der Verdachtsunabhängigen war, ihre Neuinterpretation von verdachtsunabhängiger Vorratsdatenspeicherung vorgestellt hat, die eigentlich ganz nett wäre, wenn sie nicht im Internet eine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung verlangen würde, beziehungsweise IP-Zuordnungsvorratsdatenspeicherung. Und sich dann hinterher aber hinstellt und erklärt, also eine verdachtsunabhängige Speicherung von Daten, die kommt gar nicht in Frage. Ja, wie mache ich mich selbst lächerlich? So zum Beispiel. Ja. So, und was ihr euch jetzt anhören könnt, das ist dann Teil 3, die Tech-Space-Mafia-Ecke mit Fanboy-Meldungen rund um Steve und Gerüchte rund um ein iPad. Space-Meldungen mit gebrochenen Knochen, einer Mafia-Meldung und mehr. 0 Grad, foggige, chillige Greetings. Ich sehe keine Frische. Die 0 Grad fühlen sich wie minus 3 oder minus 2 an. Es könnten allerdings auch minus 1 Grad sein, also irgendwie alles quer durch die Landschaft. Ist auf jeden Fall so Dunstkreis, Gefrierpunkt. Wind macht 6 oder 11 bis 15 km/h aus dem Westen. Oder noch irgendwas völlig anderes. Vielleicht macht er auch Urlaub. Hier direkt am Haus hat man sogar Vögel zwitschern. So, da bin ich dann wieder. Miet. Gucken wir doch mal, was haben wir hier? BSE-Luft. Das fand ich irgendwie total verwirrend. BSE-Erreger sind nämlich laut einer Studie auch über die Luft übertragbar. Hatten die D-Radio Wiesens-Nachrichten vermeldet. An BSE sind in den letzten Jahrzehnten über 280.000 Rinder gestorben. Ein Team aus Wissenschaftlern aus Zürich und Tübingen hat nun neue Erkenntnisse zu der Krankheit vorgelegt. Anscheinend können die Erreger für BSE durch die Luft übertragen werden. Die Forscher haben in Laborexperimenten Mäuse eine Art Spray einatmen lassen, das mit Erregern versetzt war. Das Ergebnis: schnell waren alle Mäuse infiziert und erkrankten an einer BSE-ähnlichen Krankheit. Die Wissenschaftler raten deshalb, dass in Schlachthöfen und Futtermittelfabriken über strengere Vorsichtsmaßnahmen nachgedacht werden solle. Es sei allerdings nicht sicher, ob die Ergebnisse aus dem Labor auf die Situation in Ställen übertragbar sei. Huch. Na, also, ja. Mal ganz davon abgesehen, dass ja BSE sowieso dadurch auffällig war, dass die Erreger halt keine Lebewesen waren, sondern nur Proteine. Falsch gefaltete Proteine, aber Proteine. Ja, ist eine Meldung, die ich mir letzten Freitag reingeklebt habe, weil ich irgendwie keinen anderen Platz hatte. Dann kündigt HP eine Ankündigung an. Weil nämlich am 9. Februar will HP eine Pressekonferenz in San Francisco abhalten, in der es um Geräte mit WBOS geht, wie HPs Vizepräsident Todd Bradley dem Fernsehsender CNBC sagte. Um die Bestätigung, dass ein Tablet angekündigt werden könnte, drückte er sich allerdings. Es gehe um viel mehr. WebOS sei für Smartphones, Tablets, PCs und möglicherweise andere Geräte mit großen Displays. Auf der Computer Electronics Show hatte... Nee, nicht Computer, Consumer. Egal, hatte er die Geräte noch nicht zeigen wollen, um nicht in der Menge der Vorstellungen unterzugehen. Bliblablub, also da bleibt noch abzuwarten, was die denn nun eigentlich mal irgendwie machen. Weil nachdem HP Palm gekauft hat, ist da ja bis jetzt noch nicht so unheimlich viel passiert. Aber sie kündigen an, dass sie etwas ankündigen werden. Hätten sie eigentlich auch ankündigen können, dass sie ankündigen werden, dass sie etwas ankündigen werden. Das war doch gleich Rekursion. Ja. Dann gibt es in der Business Software Alliance einen Schwund, Mitgliederschwund bei der Business Software Alliance. IT-Größen wie Cisco Systems, EMC, IBM oder HP haben die Lobbyvereinigung mit Hauptsitz in Washington verlassen, bestätigte ein Sprecher der deutschen BSA-Abteilung gegenüber Heiser Online. Die BSA hat sich in den vergangenen Jahren vor allem im Kampf gegen rechtswidrige Kopien von Computerprogrammen sowie mit ihrem Eintreten für Softwarepatente 1130 hervorgetan. Sie trat zudem jüngst vehement für den Einschluss auch patentgeschützter und lizenzierungspflichtiger Erfindungen in offene Standards ein. Nach eigenen Angaben hat es sich die BSA zum Ziel gesetzt, ein beständiges rechtliches und gesetzliches Umfeld zu erschaffen, in dem die Branche gedeihen kann. Bla 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 bla. Also im Wesentlichen der Content-Mafia von Softwarefirmen kommen langsam die Mitglieder abhanden. Ja, oh Gott, solange so Firmen wie Microsoft da immer noch drin sind, fürchte ich mich nicht für die. Weil solange Microsoft da ist, haben die im Zweifelsfall immer noch mehr als genug Geld. Ja. Zu den Gründen für den Weggang einzelner Unternehmen konnte der Sprecher keine genauen Angaben machen. Es sei generell nicht ungewöhnlich, dass die Mitgliederstruktur fluktuiere. Die Motive dürften bei den meisten Ausgeschiedenen verschieden gelagert sein. Dass die Austritte auch etwas mit der Patentpolitik der Vereinigung zu tun haben könnten, sei nicht auszuschließen. In diesem Bereich hätten viele Mitglieder grundsätzlich unterschiedliche Meinungen. Spekulationen, wonach sich vor allem IBM an seinem Übergewicht von Microsoft in dem Verband gestört hatte, wollte der Sprecher nicht nachvollziehen. Ein solcher Konflikt wäre sonst angesichts der bereits langjährigen Mitgliedschaft bei der Firma sicher nicht erst in den vergangenen Monaten ausgebrochen. Ja. Oder anders ausgedrückt, denen laufen die Leute weg und ich finde das gut. Denen können ruhig noch viel mehr Leute weglaufen. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. So, dann gibt's hier die Fanboy-Ecke. Da gibt's ein Berlin-Gerücht, das nämlich in Berlin noch in diesem Jahr Kurfürstendamm 26 einen Apple-Store aufmachen könnte. Ja, ich habe hier meinen Apple-Store, von daher ist nett, wenn die Berliner auch einen kriegen, aber ansonsten interessiert es mich irgendwie nur äußerst begrenzt. Also eigentlich interessiert es mich nicht. Uneigentlich ist es ein Apple-Gerücht. Ja. Da will irgendwie eine zuverlässige Quelle die im Einzelhandelsportal kurfürstendamm.de das Miet geteilt haben. Und wie es bei Apple so ist, da kriegt man keine offiziellen Aussagen zu Sachen, die noch nicht angekündigt sind. Von daher, wir können Ihnen nur das sagen, was auf unserer Webseite steht. Da steht nichts. Es gibt im Moment auch keine Stellenausschreibungen für Berlin. Das Einzige, was es gibt, ist Dresden. Und von daher, ja. Eventuell kriegt also Berlin einen Apple Store. So, dann gibt es iRüchte, habe ich es mal genannt. Das iPad 2 soll statt der bisherigen Infineon-Chips mit einem Chipsatz von Qualcomm ausgestattet werden, der sowohl in GSM-Netzen als auch in CDMA-Netzen funken kann, meldet Engadget unter Berufung auf nicht genannte, aber zuverlässige Quellen. Schon mit dem CDMA-Modell des iPhone 4 für Verizon deutete Apple ein Umdenken an. Bislang hatte der Hersteller ausschließlich Mobilfunkgeräte für GSM- und UMTS-Netze angeboten. Ein weiteres Argument für den Wechsel zu Qualcomm dürfte die lang erwartete Dual-Core-Version des Snapdragon-Chipsatzes sein, die genug Rechenleistung für multimedia-intensive Anwendungen und flüssige Touchscreen-Bedienung bietet. Auch das für den Sommer erwartete iPhone 5 könnte dann mit Qualcomm-Chips kommen. Und zum iPad 2 hat dann Engadget noch behauptet, das Gerät soll ähnliche Abmessungen wie sein Vorgänger haben, aber etwas dünner ausfallen. Wie schon das iPhone 4 soll das iPad 2 auch zwei Kameras besitzen, wovon die Frontkamera sich für den Videotelefoniedienst FaceTime eignen soll. Die hintere Kamera eignet sich beim iPhone 4 übrigens auch für FaceTime. Bis auf, dass man dann halt nicht das sieht, was die Kamera... Also, dass man sich nicht selber angucken kann damit, aber ja... Überraschenderweise erwähnt die Engadget-Quelle auch einen SD-Slot für Speicherkarten. Wechselspeicher hatte Apple aus Sicherheitsgründen bislang abgelehnt. Bis auf den kleinen, aber feinen Haken, dass es ja für iPad der ersten Generation das Camera Connection Kit gibt, was auch sehr beliebt war. Inzwischen gibt es das allerdings sogar tatsächlich regelmäßig. Und von daher, da konnte man sich auch bisher schon mit einer Verbindungsmöglichkeit ausstatten und dann konnte man da Speicherkarten ran döppeln. Von daher wäre es nicht wirklich überraschend, wenn sie dann was einbauen würden. Aber ja. Ah, dann gibt es auch noch irgendwie die Auflösungsgerüchte, aber ich glaube, die habe ich hier auch nochmal separat weggekrümelt. Na, so frei nach dem Motto, ja, und das wird ein Retina-Bildschirm haben. Ja, also wenn es einen hat, dann kann ich da an dem Ding wieder nicht vorbeigehen. Das kenne ich doch schon. Aber ja, dann behindert Apple übrigens Verlage. Hatte der heiße Ticker hier. Apple verschärft offenbar die Regeln bei der Abwicklung von Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements für das iPad. Belgische und niederländische Medien berichten, dass sie ab dem 1. April nach einer Anweisung von Apple den zahlenden Abonnenten ihre gedruckten Ausgabe nicht mehr selbst die Digitalversionen kostenlos via Apple liefern dürfen. So meldet die niederländische NRC Media mit dem Handelsblatt, ein entsprechendes Schreiben von Apple erhalten zu haben. Der Bericht wird auch von vielen Quellen aus den Benelux-Ländern aufgegriffen und bestätigt. Apple verändert die Regeln, während das Spiel läuft, sagt Gerd Uysebaert, ach du je, vom belgischen Vertragshaus Corelio gegenüber der Zeitung De Tijd. Warum müssen die alle Namen haben, die ich nicht aussprechen kann? Das finde ich gemein. Die Verleger befürchten bald nicht nur die zahlenden Abonnenten der Printversion nicht mehr kostenlos auf dem iPad bedienen zu können. Es geht vor allem um das erwartete Geschäft mit den rein digitalen Zeitungen. Bisher war es möglich, die zugehörige App über Apple App Store anzubieten, die einzelnen Ausgaben aber von den eigenen Servern auszuliefern und auf eigene Rechnung zu kassieren. Und da soll Apple dann auch was gegen unternehmen wollen. Und fällt da bei mir in die Kategorie, ja, wartet's doch mal ab. Also mal ganz davon abgesehen, warum sollte Apple Verlagen irgendwie besonders entgegenkommen? Außer, dass irgendwie ein Springer-Dumpfhasler Döpfner da Mist gelabert hat. Gibt's doch da sonst irgendwie nichts. Es gibt keine Aussagen von Apple, dass sie die Verlage von Papierzeitungen irgendwie cooler finden als Verlage von irgendwas anderem. Oder irgendwen sonst. Und in Sachen Apps gängeln sie ja genügend Leute, von daher... Aber hey, die Verleger befürchten aber nicht nur geringere Einnahmen, ihnen könnte auch der direkte Kontakt zu den Kunden verloren gehen, da sie von Apple nicht einmal eine Liste mit den Beziehern der Abos bekommen sollen. Ja, heult doch. So werden wir zu reinen Content-Lieferanten für Apple, beschwert sich Ernst Pfaut von NRC Online. Dazu fällt mir dann nur ein Ja und? Ihr seid nur die Lieferanten von Content. Wozu braucht ihr überhaupt eine Liste von Kunden? Ja, um den Kunden dann noch irgendwelchen Werbedreck zuzuschicken? Ja, fragt die Kunden doch einfach selber nach, ob sie denn irgendwie Werbedreck zugeschickt bekommen haben wollen. Können sie sich selber bei euch melden? Von daher warten wir mal ab, wie das dann weitergeht. Aber ich find's lustig. So, genau, dann haben wir das iPad 2 Auflösegericht. Mac Rumors berichtet da nämlich, dass die nächste Generation iPad die doppelte Auflösung in jeder Dimension, also wie beim iPhone 4, die im Wesentlichen vierfache Gesamtauflösung haben solle, nämlich 2048x1536. Und das würde sich ja gut damit vertragen, wenn man da einfach einen anderen Grafikprozessor drin hätte, weil, naja, bei einer deutlich höheren Auflösung braucht man naturgemäß auch irgendwie deutlich mehr Rums im Chipsatz drin. Haken dabei ist, dass dann irgendwem aufgefallen ist, dass selbst das beste HD-Format immer noch weniger Pixel hätte. Aber dazu fällt mir noch ein, ja, Fernsehen ist schon immer beschissen aufgelösen gewesen. Aufgelösen vor allen Dingen, aufgelöst. Na, von daher, das wäre doch nicht überraschend. Aber irgendeine krumme Auflösung kommt im Zweifelsfall auch nicht in die Tüte, weil dann ist ja die Anzeige muss dann irgendwie krumm umgerechnet werden. Oder man hat halt bei bisherigen Anwendungen dann immer schwarze Streifen außenrum. Und das sieht schon bei iPhone-Anwendungen auf dem iPad beschissen aus. Entweder die aufzublasen und dann beschissen aussehen zu lassen oder halt in Originalauflösung halt winzig auf dem riesigen Bildschirm. Von daher, ja. Und dann sollen da auch irgendwo Grafiken aufgetaucht sein, die tatsächlich auch schon die doppelte Auflösung hätten und tralali und tralala. Möglich ist es. Ist die Frage, gibt's da im Moment schon Technik, dass ein Display mit viermal so vielen Bildpunkten effizient und vor allem batterieschonend betrieben werden kann? Wenn's das nämlich nicht gibt, dann ist auch scheißegal, was der Chip dahinter liefern kann an Volumen. Na, mal ganz davon abgesehen, dass auch niemand sagt, dass die Snapdragon-Chips da jetzt schon in noch nicht angekündigter Hardware verschwinden könnten. Eventuell ist das ja alles schon mal Vorlauf für irgendwie nächstes Jahr oder übernächstes oder was weiß ich, wann dann da mal die Auflösung hochgeschraubt wird. Aber hey. So. Habe ich mir hier am Sonntag reingeklebt. Dann gibt es den 4.3 Heißpunkt auch bei T. Da hatte FSCK-Log Leo dann nämlich berichtet, die Fragen juristischer Natur scheinen geklärt. Ein Telekom-Sprecher teilte mir vorhin mit, dass das mit iOS 4.3 und einem iPhone 4 mögliche WLAN-Tethering voll unterstützt werde, solange Tethering im jeweiligen Vertrag möglich bzw. gebucht ist. Den Personal-Hotspot können iPhone-Benutzer mit den aktuellen Complete-Mobil-Tarifen von Haus aus nutzen, bla 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 bla. Ich vermute mal, dass die einfach mal bei Apple angefragt haben, können wir das irgendwie verhindern? Und Apple gesagt hat, wenn ihr Tethering erlaubt, könnt ihr es nicht mehr verhindern. Na, weil, ja, oder anders ausgedrückt, wenn dann 4.3 kommt, die Gerüchteküche murmelte ja da was von irgendwie März, dann habe ich auch mobil eine Möglichkeit, Touch-iPods ins Internet zu heben, indem ich mein iPhone 4 zu einem WLAN-Hotspot mache. Dann habe ich vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, den regelmäßig monatsweise immer wieder an sein Datenvolumenlimit stoßenden iPad-Tarif via iPhone ein wenig zu entlasten. Weil der stößt doch deutlich seltener an sein Datenvolumen. Aber ja. So, und dann ist ein Steve-Brief aufgetaucht. Am Sonntag war es, glaube ich. Ich habe dann hier einfach mal von Boy Genius Report. According to Reuters, Apple CEO Steve Jobs says Apple's Board of Directors has granted him a medical leave of absence. Oder anders ausgedrückt, Steve ist mal wieder krank. Er hat sich beim Board of Directors gemeldet und die haben ihm dann auch erlaubt, krank sein zu dürfen und sich von der Firma fernzuhalten. Im Wesentlichen ist das allerdings, wenn man sich das alles mal aus der Nähe anguckt, fällt einem auf, das müssen sie irgendwie vorbereitet haben, weil am Montag war in USA Feiertag, am Dienstag haben sie die Quartalszahlen verkündet und wenn dann Steve am Montag verkündet, dass er übrigens krank ist und sich der Firma wieder fernhält und Tim Cook dann wieder wie 2009 die operativen Geschäfte von ihm übernimmt, dann fällt das so irgendwie in die Kategorie, da haben sie sich darauf vorbereitet, dass sie den Fallout einfangen, indem sie nämlich die Superquartalszahlen den gleichen Tag später fallen lassen. Und genau so sieht es nämlich aus. Und dann gab es irgendwo Gerüchte so, ja, und er wird jetzt nicht mehr wiederkommen, denn Krebs ist zurückgekommen. Ja, möglich. Im Zweifelsfall interessiert mich allerdings nicht, was Herr Jobs nun an Erkrankungen hat. Das geht nämlich irgendwie Privatbürger so ungefähr gar nichts an. Ich bin kein Aktionär von der Firma, von daher habe ich auch noch nicht irgendwo das Bedürfnis dazu sagen, ja, Apple hat jetzt eine Pflicht, mir zu erklären, weil, pff, na, plus, was dieses Mal ein bisschen auffälliger war als 2009, da hieß es dann, ja, und wird er jemals wiederkommen? Dieses Mal besteht sogar Grund zur Annahme, dass er eventuell gar nicht mehr wieder voll zurückkommen könnte, weil wenn das ein wiederkehrender Krebs ist, dann könnte das durchaus sein, dass er danach, wie auch immer sie das dann behandeln, dass er danach dann jedenfalls nicht wiederkommen kann. Plus, in dem Brief von ihm steht kein Endedatum drin. Ne? Na, 2009 hieß es so, ja, im Mitte des Jahres komme ich dann wieder. Hier dieses Mal heißt es, has granted me a medical leave of absence, so I can focus on my health. I will continue as CEO and be involved in major strategic decisions. Bla, 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 bla. I have great confidence that team and the rest of the executive management team will do a terrific job executing the exciting plans we have in place for 2011. Oder anders ausgedrückt, das klingt schon so, als würde er nicht damit rechnen, dieses Jahr noch wiederzukommen. So, und da ist aber trotzdem kein Termin drin. Da steht nicht so, ja, und ich plane dann und dann wieder da zu sein, weil wahrscheinlich irgendwie die Ärzte ihm gesagt haben, ne, also das kann jetzt dauern. Und da gab es dann, irgendwo gab es dann auch so frei nach dem Motto, haben sie dann irgendwie einen Arzt dran gekarrt. Der hat dann gesagt, ja, also wenn man sich die Bilder anguckt, der ist ganz doll schlimm krank, er wird sterben. Ja, irgendwann wird er sowieso sterben, aber Mai, jetzt gibt dem Mann doch mal ein bisschen Zeit. Na, und ja, also Steve macht dann erstmal wieder eine medizinische Auszeit. Bei strategischen Entscheidungen ist er mit dabei und alles andere wird wie 2009 einfach mal ein Trupp von Leuten übernehmen. Wobei ja 2009 die Gerüchte umso lauter waren, so, ja, wer wird denn jetzt Steve ersetzen? Und zu mir dann immer noch meine Reaktion von damals einfällt, ja, niemand. Steve wird nicht von einer einzelnen Person ersetzt, sondern Steve wird von einer Truppe von Leuten ersetzt. Da gibt's dann eben hier den Design-Guru und dann gibt's den Software-Guru und dann gibt's den Feature-Guru. Und alles, was irgendwie aussieht wie große Entscheidungen, werden sie dann nochmal bei ihm am Krankenbett vorbeitragen und am Ende kommt hinten was raus, was dann hoffentlich funktioniert. So. Punkt. Da braucht man keine einzelne Person, die ihn ersetzen kann. Von daher, ja. So. Plus, dann gab es die Quartalszahlen. Da habe ich dann einfach mal vom Daring Fireball John Gruber geklaut. Apple PR. The company posted record revenue of 26.74 billion and record net quarterly profit of $6 billion or $6.43 per diluted share. These results compare bla, fassel, bla. Oder anders ausgedrückt, es ist mal wieder ein großartiges Quartal gewesen. Ne, best quarter ever, tralali, tralala, blub. Dann üblich, ja. Ne, deswegen, mit den Quartalzahlen konnte die Börse ihnen dann nicht böse sein. Die Schuhe sehen so harmlos aus. Mit den Quartalzahlen konnte ihnen die Börse dann nicht dolle böse sein und entsprechend sieht der Börsenkurs dann auch aus. Plus, sie haben übrigens 7,33 Millionen iPads in dem Quartal verkauft. 7,33 Millionen iPads in einem Quartal. Ups. Na, oder anders ausgedrückt, die haben insgesamt, steht das hier irgendwo? Nee, steht hier gar nicht. Die haben also insgesamt eine zweistellige Millionenzahl iPads verkauft seit der Einführung. Und so lange ist die Einführung noch nicht her. Na? Wie war das Anfang letztes Jahr angekündigt? Im März, glaube ich, irgendwie auf den US-Markt gekommen. Im April das UMTS-Modell und Ende Mai hier. Ja, kurz bevor mein Auge explodiert ist. Aber ja, den Podcast von aus dem Krankenhaus gibt's ja nicht mehr im Feed. Den habe ich mir letzte Woche angehört und festgestellt, ja, sollte ich nochmal ins Krankenhaus gehen, mache ich auch wieder einen Podcast. Plus, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, ich mache da auch nochmal eine Gesamtnachbetrachtung, wenn es dann ein Jahr her ist. Aber ja, ungelegte Eier ankündigen. Dann gibt es ein iPad 2 Gegengerücht mit der Auflösung, weil nämlich John Gruber da kaltes Wasser drüber gibt. Nach seinen Informationen habe die zweite iPad-Generation kein Retina-Display. Seine Quellen seien ziemlich sicher, dass es weder 2048x1536 noch eine andere super High-Resolution sei. Und da meint er, dann bleiben sie halt bei 1024x768, da alle weiteren Zwischenauflösungen zu unschönen Nebeneffekten führen dürften. Ja, was allerdings möglich ist, schrub Gruber so, ja, es kann durchaus sein, dass sie die Display-Technik vom iPhone 4 nehmen, die so aussieht, als sei da irgendwie die eigentliche Leuchtschicht dichter an der Glasoberfläche. dass das halt einfach cooler aussieht oder mehr Winkelunabhängigkeit oder was weiß ich. Also ich meine, das Display vom iPad ist schon cool. Außer wenn es einfach am Tisch rutscht und dann sich ganz böse wehtut, weil dann ist es gar nicht mehr cool. Aber ja. So. Gestern gab es dann noch 4.3 Beta 2 in den Release Notes. Der Beta 2 stellt Apple einen Punkt klar. Die feinen neuen iPad Multitouch-Gesten zur Homescreen-Rückkehr, den sehr schnellen Wechsel zwischen Apps und der Hervorbringung des App-Switchers bleiben bis auf weiteres Entwicklern vorbehalten und das offenbar auch in der finalen Version von iOS 4.3. Na, so viel zu den Gerüchten, dass sie die Home-Buttons bei der nächsten Generation entfernen würden. Also mit 4.3 zumindest nicht. Und nachdem 4.3 vermutlich das OS ist, mit dem die nächste Generation iPad starten wird, steht anzunehmen, dass da noch ein Home-Button sein wird. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass der Button, also den einen Button da auch noch wegnehmen, das fällt dann irgendwie in die Kategorie, das glaube ich nicht, dass selbst Steve sowas will. So, dann gibt es eine iranische Atommeldung. Iran zeigt nämlich guten Willen und hat eine Atombesichtigungstour angeboten, wo dann eine ausgesuchte Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde mitfahren durften. Vertreter aus Algerien, Ägypten, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Kuba und Venezuela waren der Einladung gefolgt. Dann haben sie sich so diverse Atomorte angucken dürfen. Ich habe erstmal gedacht, so wie Iran erlaubt da plötzlich den Leuten da ihre Atomanlagen zu besichtigen. Finde ich jetzt irgendwie komisch. Aber hey, sie haben es gemacht. Von daher, ja. Hier ist eine Meldung von Samstag. So, dann gibt's zwei Space-Meldungen, nämlich einmal einen Bruch. Der STS-133 Flight Engineer and Spacewalker Tim Kupra was injured in a bike accident today with a possible hip fracture, launch impact unknown. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Also, einer von den Astronauten, die auch Außenbordeinsatz mitmachen sollten, hat sich, wie war das, einen Fahrradunfall zugelegt. Und dabei wahrscheinlich irgendwie was gebrochen und entsprechend steht dann anzunehmen, dass der nicht mehr fliegen können wird, ne? Und schon gar nicht irgendwie einen Außenbordeinsatz. Weil eingegipst in so einen Raumanzug reinkommen, das dürfte noch schwieriger sein als uneingegipst. Und schon uneingegipst ist das eine Geschichte von mehreren Stunden. Und dann haben sie einen Ersatztronauten gefunden, nämlich Steve Bowen. Ist dann ausgewählt worden, den Kupra zu ersetzen. Der hat, wie war das, zwei große Missionen mitgeflogen. Die letzte war auch gar nicht so lange her. Also irgendwie 100 irgendwas 20 und 100 irgendwas 30. Und Termin bleibt auch. Der wird jetzt wahrscheinlich irgendwie in das Schnelllernprogramm reingeschmissen. Und dann da die Geschichten, die er noch wissen muss, dringend im NBL, im Neutral Buoyancy Lab, also im großen Schwimmtank, noch gezeigt kriegen. Aber ja. Gab es am Mittwoch so. Ah, und eine Meldung gibt es noch, das Funding für STS-135 fehlt zwar eigentlich noch, aber die NASA soll den Flug jetzt wohl irgendwie fest eingeplant haben, ist mir jetzt irgendwo noch begegnet, in der Nacht, und ich habe es mir dann aufgeschrieben. Und Mafia, das BFFG, hat dann für die VG Wort geurteilt, nämlich drei Verfassungsbeschwerden der VG Wort zu urheberrechtlichen Geräteabgaben haben sie stattgegeben. Der Bundesgerichtshof muss sich daher erneut mit den Fällen, die PCs, Drucker und Plotter betreffen, befassen. Das BFFG ist der Auffassung, dass sich der BGH mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben zur geistigen Umnachtung, geistigen Eigentum, Artikel 14 Grundgesetz, nicht ausreichend auseinandergesetzt hat. Laut VG Wort hätte der BGH angesichts der rasanten Verbreitung digitaler Vervielfältigungsformen die Gefahr einer absoluten Schutzlücke zulasten der Urheber nicht in Betracht gezogen. Aber hey, also da gibt es jetzt halt irgendwie ein Urteil und ja, mal gucken, wie das dann weitergeht. Ist eine Meldung, die ich mir am Sonntag reingeklebt habe. Auch von Sonntag gab es eine Stux-Quellenmeldung. Die New York Times will nämlich erfahren haben, dass Stuxnet in Israel getestet und zumindest teilweise von Amis entwickelt wurde. Ne, Stuxnet, das Schadsoftware-Vieh, was mit jeder Menge Exploits vollgestopft war und äußerst vorsichtig vorgegangen ist, sodass selbst wenn es irgendwo ein System infizieren wollte, es dafür gesorgt hat, dass da nichts abstürzt und damit auch nichts auffällt. Und da gab es jetzt irgendwie also das Gerücht, dass in Israel ein Duplikat einer iranischen Anlage gebaut wurde, nämlich Natanz, wurde da irgendwie nachgebaut und dann sollen sie da irgendwie getestet haben. Plus, dass irgendwelche US-Leute da auch tätig waren dran. Fällt jetzt erstmal in die Kategorie Gerücht, aber völlig unmöglich finde ich es nicht. Von daher, ja, kann schon sein. Dann gab es irgendwo, ich weiß gar nicht, habe ich mir das aufgeschrieben? Nee, ich glaube, das hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Irgendwo gab es da nämlich auch noch eine Meldung, dass das Stuxnet ja total gar nicht so hochwertig sei, weil das wäre ja irgendwie, das hätte ja gar keine Code-Obfuscation groß drinne und Tralali und der Blubber und Bla und Fasel und das wäre ja doch leicht zu finden und das, ne, das fällt mir nur ein, ja und? Gerüchte zufolge soll es sein Ziel erreicht haben. Du musst nicht mit Code-Obfuscation auf was schießen, wo du gar nicht Code-Obfuscation brauchst. Und wenn du hinterher entdeckt wirst, so fucking what? Wenn die Atomanlage erstmal ausgeschaltet ist für die Zeit, dann ist sie erstmal ausgeschaltet, Ziel erreicht. Klar wäre es nett, wenn man dann irgendwie noch in der Technikkiste rumwühlt und dann noch irgendwelche dollen neuen Features mit einbaut und beweist, was für ein toller Hecht man ist, aber das tut doch gar nicht Not, um das Ziel zu erreichen, für das man da eigentlich tätig ist. So, dann hatte ich letzte Woche gar nicht im Podcast, ist aber letzte Woche irgendwie groß in den Medien gewesen, Eigners Xpire. Die hat er nämlich letzten Freitag X-Pire beworben. Das ist so eine dolle Technik, wo man irgendwie Bilder durch ein DRM jagen kann und dann ins Netz stellen. Und das Tolle an der Technik ist, dass man da ein kostenpflichtiges, also sowohl fürs Bilder erstellen als auch fürs Angucken kostenpflichtige Plugins braucht. Irgendwie so 10 Geld bezahlen, um Firefox-Plugin zu bekommen, fällt mir dann nur ein, wozu sollte ich? Und das hat irgendwie so ein Informatikprofessor vorgestellt und Eigner hat da irgendwie dann ein großes Buhai drum gemacht, so von wegen, ja, digitaler Radiergummi. Zu mir nur einfällt, Bullshit. Vor allen Dingen gab es dann auch Leute, die haben sich dann mal den Spaß gemacht, die technischen Hintergründe mal auseinanderzunehmen. Also der Trick ist, man nimmt ein Bild, man schmeißt das irgendwie da in die Software, in die Erstellungssoftware rein, dann wird das Bild verDRM'd. Verschlüsselt und der Schlüssel irgendwo auf einem zentralen Server hochgeladen. Dann kann man eben beim Verschlüsseln mit angeben, bis wann denn der Schlüssel verfügbar sein soll. Und danach kann man das Bild halt nicht mehr sauber entschlüsseln. In der Datei ist da noch irgendwie so eine niedrig qualitative Version, irgendwie was Graustufen oder irgendwie sowas mit drinne, dass man zumindest das dann immer noch sehen kann. Und das wird dann also alles irgendwie hochgeladen, bei Gesichtsbuch oder sonst wo. Und wenn man sich das Bild angucken will, dann braucht man also erstmal das kostenpflichtige Firefox-Plugin. Das geht dann zu dem einen zentralen Server und sagt, für dieses Bild hätte ich gerne den Schlüssel. Und wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist, dann rückt der Key-Server den Schlüssel auch raus. Da wird lokal das Bild entschlüsselt und angezeigt. So, dann ist ja auch völlig unmöglich, das entschlüsselte Bild abzufotografieren oder zu speichern oder sonst irgendwas. Es ist auch genauso völlig unmöglich, den Schlüssel irgendwo noch hin zu unterlegen. Und der größte Brüller ist, um das Ganze dann auch ganz hoch sicher zu machen, hat der IT-Professor dann gesagt, ja, und da haben wir doch noch einen Capture eingebaut. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir ein verDRM-tes Bild angucken will, muss ich auch noch ein beschissenes Capture lösen. Ja, annoy the users. Super, das Ding wird total abheben, das wird niemand angucken wollen. Na, plus irgendwie gab es auch einen Text so frei nach dem Motto, naja, also das braucht irgendwie eine halbe Stunde. Und dann hat jemand ein maliziöses Plugin geschnitzt, nämlich das kostenpflichtige Anguck-Plugin genommen, auseinandergenommen. Und den, ich hole mir den Schlüsselcode geringfügig erweitert, indem es nämlich erst einen Cache-Server fragt, der immer den Schlüssel rausgibt, wenn er ihn dann hat. Und wer ihn nicht hat, halt den einen zentralen Server fragt, sich den Schlüssel holt und den danach dann einen Cache-Server meldet. Und schon ist das Ganze nach einem Zeitpunkt, X gibt es den Schlüssel aber nicht mehr, ausgehebelt. Mal ganz davon abgesehen, dass ein zentraler Server, der jedes einzelne Bild mitkriegt, weil er die Schlüssel dafür rausrückt, so datenschutzmäßig auch eher dünn ist. Aber hey, Eigner hat mal heiße Luft von sich gegeben. So, dann gab es irgendwie die Facebook-Telefonnummern- und Adressmeldung, dass Facebook nämlich Softwareentwicklern und Webseitebetreibern künftig auch den Zugang zu Telefonnummern und Adressen von Mitgliedern öffnen wollte. Die Nutzer müssen der Weitergabe ihrer Daten zwar ausdrücklich zustimmen, aber Default ist immer ja. Kann man ja schon von Facebook. Wo ich mich dann gefragt habe, wann sich dein Eigner damit mal profilieren würde. Aber wahrscheinlich ist die Meldung bei ihr einfach noch nicht gelandet. Deswegen hat sie sich noch nicht aufregen können, weil am Dienstag gab es dann nämlich die Meldung, dass Facebook den Zugang zu Telefonnummern und Adressen doch noch nicht zur Verfügung stellen würde. Und zwar nicht wegen massiver Kritik, sondern mehr so, da wolle man dann nochmal gucken. Huch. So, dann Meldung auch aus der letzten Nacht. Google kriegt einen neuen Chef. Der Konzerngründer Larry Seite Page übernimmt nämlich ab sofort die Produktentwicklung und die Technikstrategie und soll zudem ab 4. April als CEO das Tagesgeschäft von Google leiten. Der bisherige CEO Eric Schmidt wechselt in den Aufsichtsrat und wird Google künftig in der Rolle des Executive Chairman zur Verfügung stehen. Er werde sich um Partnerschaften und große Geschäftsabschlüsse sowie Kontakte zu Regierungen kümmern. Und Sergey Brin, der zweite Google-Gründer, will sich strategischen Projekten widmen und sich insbesondere um neue Produkte kümmern. Er bekommt den Titel Co-Founder. Komisch, ich dachte, den hätte er schon. Aber ja, und wirft jetzt halt die Frage auf, ob der Page unter No Evil, ob seine Interpretation von Do No Evil irgendwie ein bisschen weniger evil ist als die vom Schmidt. Weil der Schmidt ist ja in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass er irgendwie jede Menge Evil-Zeug gesagt hat. Als Chef einer Do-No-Evil-Firma irgendwie ein bisschen komisch. Aber ja. So. Kam jetzt irgendwie über Nacht. Also gestern Abend ist mir das noch in die Finger gefallen. Habe ich das hier noch schnell reingeklebt. Weil inzwischen habe ich im Feedreader ein bisschen Lag. Füßel. Aber ja. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es von Pete Hopkins den Titel Become. Der hat keine ID3-Tags. Gefunden habe ich den aber mal vor Ewigkeiten im Podsafe Music Network. Gespielt habe ich ihn auch damals, nämlich im ersten Podshow-Podcast. Das war der Kompot mit der Nummer 21. Meine Fresse, ist das lange her. Irgendwann aus dem Jahr 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so. 4 Minuten 34 ist das lang, das Stück Musik, gefolgt dann von Strange Charm, A Song About Quarks. Der ist dann 2,32 lang und den habe ich bei YouTube gefunden. Und der ist nicht 15 Minuten oder was war das, 14,58 wie letzte Woche. Nein, so lange Outros muss ich mir dann auch selber immer noch überlegen, wann ich die denn sinnvoll einbaue. Aber da hat sich ja auch irgendwie niemand zu geäußert. Schade eigentlich, weil die Teilfolge war zumindest die häufigst runtergeladene. Ha, jetzt hat man gehört, dass beide Uhren nicht voll synchron sind. Die Funkuhr ist nämlich im Zweifelsfall die, die stimmt, und das war die, die später gepiept haben dürfte. Zumindest, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe. So, mein Next Button ist disabled. Der arme, kranke Next Button. So, ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr euch sonst noch antun musstet, um mich antun zu können. Dann wünsche ich mir übrigens weiter Feedback. Und zwar schon die ersten beiden Teilfolgen. Ich wünsche mir iTunes-Feedback. Wenn ihr mir kein iTunes-Feedback geben könnt, könnt ihr allerdings auch auf irgendwelchen Podcast-Plattformen, wo ich rumlaufe, mir Bewertungen fallen lassen. Genau. Übrigens iTunes-Feedback am liebsten in Form von Rezensionen mit möglichst vielen Sternchen. Hüstel. So, und dann sage ich viel Spaß mit Become von Pete Hopkins und dem Song About Quarks. Nein, der muss jetzt nicht warten, bis das LHC wieder hochfährt, wo jetzt schon irgendwie die ersten zwei Segmente in der Kryo-Anzeige grün geworden sind. Das hat mich dann total verwirrt, aber ja. So, genau, und dann drohe ich damit, dass ich voraussichtlich möglicherweise eventuell nächste Woche auch wieder unterwegs sein könnte und auch wieder was aufnehmen könnte. Der nächste Arztbesuch ist ja schließlich erst im März. Und vorausgesetzt ist hier das eine, ja, was soll das sein, ein Schandproblem, dass das sich nicht ausweitet zu einem ernsthaften Problem. Aber ja, so, und dann viel Spaß mit Musik und Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. In disarray, it's the way I feel, it's just the way I feel, but I wouldn't have it any other way. Life has a funny way, I think it's what they say, yeah, it's what they say, of surprising you each and every day. So let me sing this song, and it won't take long for the melody to wash over you and me. Then we can sing this song as the day is long, and let the melody set you free, and it
goes la 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 la. There's a little more to learn from every one. La 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 la. No one has to have the answers on their own. Just be loved and be. Time enough. You need another year just to get it done. It's hard to overcome, fulfill our dreams, yeah, live our dreams. But happy humans still, we must become. So let me sing this song, and it won't take long for the melody to wash over you and me. Then we can sing this song as the day is long, and let the melody set your mind at ease. And it goes la 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 la. There's a little more to learn from every one. La 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 la. No one has to have the answers on their own. A lullaby. Believe it or just leave it, but you don't know until you feel it. Ooh, yeah. Then we can sing this song, and it won't feel wrong to let the melody wash over you. No one has to have the answers on their own.
Good morning, John. I can already hear the music building up beneath me, so I should probably just stop talking. This song is about quarks. I wrote it. It's called Strange Charm.
A quark is a fundamental constituent of matter. Observed in 1968 through deep elastic scatter, we found that protons aren't as simple as we thought. We thought they were solid particles, but they are not. Protons, in fact, are made up of three separate pieces. It just gets more confusing as our knowledge increases. But that is what a quark is. It's a piece of a proton. And they also make up other things, including the neutron. Oh, up, down, strange charm. Top, bottom, if you don't know what a quark is, it don't matter. And bosons, unless something's amiss, they make up everything that we can see and that we know exists. Things made up of quarks, including protons and neutrons, are composite particles that physicists call hadrons. Many types of hadrons are theoretically described, but most exist for only very brief amounts of time. Quarks have electric charge, color charge, mass, and spin, and having color charge means they exist solely inside of other kinds of particles and cannot exist alone, which is why quarks have never been studied on their own.
down, strange charm. Top, bottom, if you don't know what a quirk is, it don't matter, you still got them. And with leptons and bosons, unless something's amiss, they make up everything that we can see and that we know exists. Quarks can join together in two different ways, baryons and mesons, but most instantly decay. If a particle has three quarks, then it's a baryon. And if there's one quark and an antiquark, then it is a meson. These tiny bits of matter are part of almost everything, and there is no unified theory to make it less confusing. But the fact that we've identified that they exist at all is so goddamn remarkable that I just sit in awe. Oh, up, down, strange charm, top, bottom, if you don't know what a quark is, it don't matter, you still got them. And with leptons and bosons, unless something's amiss, they make up everything that we can see and that we know exists.
I like that song. That's a good song. I hope that you all enjoy it too, and you can listen to it anytime by going to dft.ba/quarks. And that's possible because my friend Sam and my friend Alan worked their butts off to create dft.va, a URL shortening service that reminds you and all the people that you tweet to not forget to be awesome. So yes, you can have your own dft.ba URLs right now. All you have to do is go to dft.ba. It's very exciting! It's just one more way that Nerdfighteria is taking over the internet. John, don't forget to be awesome, and I will see you on Friday.